Schwestern und Brüder, ich grüße euch herzlich zum Gottesdienst. Es ist schon länger her, dass ich das letzte Mal hier war und hier vorn stand. Aber nachdem Stefan Keif anfragte, konnte ich Ja sagen. Nachdem ich 4 Jahre unterwegs war, bin ich nun seit Ostern richtig im Ruhestand angekommen und bin ein freier Mensch und niemand mehr untertan. Möchte auch grüßen im Namen unserer Gemeinschaft. Ich sitze ja nicht mehr vorne in der ersten Reihe, sondern hinten in der vorletzten Reihe. Aber ich denke, das ist richtig so. Ich lese uns als Text zur Predigt aus dem Lukas-Evangelium, dem 15. Kapitel, wo Jesus 3 oder 4 Gleichnisse erzählt, wo es um das Verlorensein geht. Verlorener Groschen, verlorenes Schaf. Und das Doppelgleichnis heißt der verlorene Sohn. Stimmt diese Überschrift? Die hat ja nicht der Lukas formuliert, sondern die haben die Bibelherausgeber dann einfach über den Text gesetzt. Entgegen der Ankündigung, ich lese nur den ersten Teil dieses Doppelgleichnisses, wo es um den jüngeren Sohn geht. Jesus erzählt: Ein Mensch hatte 2 Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er, der Vater, teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot die Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Soweit Gottes Wort, unser Herr, segne es an uns. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ein Kind kehrt dem Elternhaus den Rücken und macht sich auf in die Fremde. Heute, Kinder hauen von zu Hause ab. Erst vor 14 Tagen wieder ein Beispiel gehört, dass eine Tochter spurlos verschwunden war und die Eltern sie bis heute nicht ausfindig machen konnten. Und das reicht bis in unsere Kreise hinein. Ein Amtsbruder, ein Kollege von mir, wir sind in der Pfarrergebetsbruderschaft verbunden, ist vor Jahren die Tochter spurlos verschwunden. Sie ließen sie suchen durch die Polizei, sie wurde international gesucht, nicht gefunden. Sie fanden sich damit ab, dass sie möglicherweise tot sei. Und eines Abends, Samstag, nach getaner Arbeit, sie entspannen sich ein bisschen am Fernsehapparat, schauen da einer Unterhaltungssendung zu, wo dann Leute aus dem Publikum nach vorn geholt wurden und sehen nicht richtig ihre Tochter. Sieht gut aus, ist auch gut angezogen, ihr geht's scheinbar gut. Erstmal waren sie froh, sie lebt. Aber wo und wie? Und dann das Fragen, sollten wir Verbindung mit ihr aufnehmen? Nein, sie ist gegangen und sie weiß, wir haben sie lieb. Sie weiß, bei uns stehen die Türen offen auch nachts. Sie kann jederzeit wiederkommen. Sie weiß um unsere ausgestreckte Hand. Hinterherlaufen tun wir ihr nicht. Jedenfalls bis Januar, wo ich sie das letzte Mal traf, war die Tochter nicht wieder zurückgekommen. Der jüngere Sohn ist hier nicht einfach abgehauen. Wir müssen davon ausgehen, dass er nach damaligem Recht volljährig war. Und was wollte er? Nichts anderes, was heute auch viele tun, sein Leben in die Hand nehmen, seine eigenen Erfahrungen machen, sein Leben selbst gestalten. Nicht immer zu Hause im Hotel Mama wohnen, wie unlängst eine Mutter klagte, dass ihr 42-Jähriger immer noch wie ein Kind die Beine unter den Tisch steckt. Ist das so verkehrt? Wenn wir es mal aus pädagogischer oder sozialer Sicht, von unseren Standpunkten aus betrachten, ist es doch das Normalste von der Welt, dass irgendwann Kinder sagen, und jetzt ziehe ich aus. Wir haben Beispiele in der Tierwelt, wo das auch so ist, wo Jungvögel zum Schluss aus dem Nest geworfen werden, wo Elterntiere ihr Junges einfach allein lassen und gehen und sich nicht mal mehr umschauen. Ist das so verkehrt? Ich spreche von unserer Welt, unserer modernen, unserer westlich geprägten Welt. Und es gibt in der Tierwelt genau auch die entgegengesetzten Beispiele. Damals, zur Zeit Jesu, da hat man normalerweise nicht so gedacht, schon gar nicht so gehandelt und dann noch so gelebt. Damals war das Beste immer die Großfamilie. Dort konnte man sich verwirklichen, dort konnte man sein Leben leben. Dort erfuhr man die Geborgenheit, die man für sein Leben brauchte, die Sicherheit für sein Leben. Die Großfamilie bis heute in den arabischen Ländern war die Versicherung, die Arbeitslosenversicherung und die Krankenversicherung und am Ende die Altersversicherung. Es war Leichtsinn, es war Torheit, die Großfamilie zu verlassen und das Leben selbstständig zu leben und in seinen Händen zu nehmen. Es war gefährlich, es war riskant, es war lebensgefährlich. Ich denke, der Ältere in dem Gleichnis, von dem wir noch nichts weiter gehört haben, der hatte das begriffen und er war zu Hause geblieben und hatte damit immer Zukunft. Wir wissen nicht, welchen Hafer den Jüngeren gestochen hatte, dass der vor den Vater trat und sein Erbteil haben wollte, um das Elternhaus zu verlassen. Vielleicht war es ihm zu eng. Vielleicht wollte er mehr Freiheit haben. Natürlich gab es Grenzen im Elternhaus. Die gibt es immer, wo Menschen miteinander leben, schon in der Ehe zu zweit, in einer Familie, in einer Gesellschaft. Es gibt immer Grenzen. Es gibt keine grenzenlose Freiheit. Das ist keine Freiheit, die keine Grenzen kennt. Jesus erzählt ja hier ein Gleichnis. Bibelleser wissen, dass die Bibel sich auch untereinander gegenseitig erklärt. Was hier Jesus so erzählt, lesen wir ja auf den ersten Seiten der Bibel in einer anderen Art und Weise. 1. Mose 3, die Geschichte vom Sündenfall. Da wollten Eva und Adam, denen es doch gut ging, denen es sehr gut ging, die wollten selbstständiger sein. Sie wollten freier sein. Sie wollten, wie in dem Märchen der Fischer und seine Frau, sein wie Gott. Und so haben sie sich gegen Gott entschieden, aus dem Staub gemacht und am Ende alles verloren. Adam und Eva, sie konnten sich entscheiden. Gegen Gottes Gebot, ihr könnt alles essen, nur von diesem Baum, bitteschön, möchtet ihr nicht essen. Sie konnten sich entscheiden für eine vermeintliche Gott-Ebenähnlichkeit. Sie konnten sich entscheiden für eine vermeintliche Freiheit, die aber zum Schluss die Katastrophe war. Gott hindert sie nicht, Gott zwang sie nicht. Und so ist das hier auch in der Geschichte, in dem Gleichnis mit dem Jüngeren. Der Vater lässt ihn ziehen. Er gibt ihm sogar den zukünftigen Teil seines Erbes. Man muss sich vorstellen, in der damaligen Welt, ein Erbe wurde normalerweise erst fällig, wenn der Erblasser starb, nicht vorher. Doch wenn der Sohn heiratete, dann konnte er den Vater bitten, ob er jetzt schon zu Lebzeiten sein Erbteil bekommen konnte. Aber von einer Eheschließung Von einer Partnerin ist ja in unserem Gleichnis gar nicht die Rede, sondern er will sein Leben leben. Und der Vater gibt ihm sein Erbteil. Wie soll man das erklären? Man kann es eigentlich nur mit dem Wort erklären, weil der Vater den Sohn lieb hatte, zwingt er ihn nicht, bei ihm zu Hause zu bleiben, sondern gibt ihm sein Erbteil und lässt ihn ziehen. Weil der Vater den Sohn lieb hat. Liebe gibt dem anderen immer die Freiheit und zwingt ihn nicht. Liebe toleriert, auch wenn sie nicht akzeptiert. Ich denke sehr wohl, dass der Vater wusste, wohin sein Sohn läuft, in welches Verderben. Aber er zwingt ihn nicht. Was wäre das für ein Leben für den Sohn, wenn er gezwungenerweise bei seinem Vater bleiben müsste? Gott akzeptiert unsere Entscheidungen für ihn oder gegen ihn. Zu dieser Freiheit hat er uns berufen, für ihn oder gegen ihn. Auch wenn wir uns, was die Sünde betrifft, da nicht so frei entscheiden können. Paulus sagt, ich wollte die Sünde gar nicht tun und als ich zurückblickte, habe ich sie ja doch wieder getan. Kleine Kinder sagen, wollte ich nicht tun, aber nicht nur kleine Kinder, ich sage das auch manchmal. Aber was die Entscheidung für oder gegen Gott betrifft, wir können uns für oder gegen Gott entscheiden. Wo wir uns aber auf den Weg machen, uns für ihn zu entscheiden, da kommt er uns entgegen. Da gibt er uns seinen Geist, der uns hilft, dass wir uns für ihn entscheiden können und dann auch bei ihm bleiben können. Gott zwingt nicht. Er zwingt uns auch nicht in den Himmel. Was wäre das für ein Leben im Himmel? Mit denen zusammen zu sein, die gar nicht in den Himmel kommen wollten, sondern die sich gegen Gott entschieden haben und von ihm getrennt leben wollten in Zeit und Ewigkeit. Nein, Gott zwingt nicht. Und so kratzt der Jüngere alles zusammen. Ich denke, dass er all das Erbe in Geld umgesetzt hat und nicht mit 12 Fuhrwerken dann losgezogen ist und dann das Geld durch die Gegend geschleppt hat. Diese vermeintliche Freiheit, in die er nun eintritt, die hat ja zwei Seiten. Eine sehr helle Seite und eine sehr dunkle Seite. Aber was ist das für eine helle Seite, die er erlebt? Für mich ist das eine Helligkeit so wie kaltes Neonlicht, das nicht Geborgenheit vermittelt, wo man sich nicht wohlfühlt. So eine Helligkeit erlebt er. Martin Luthers Übersetzung finde ich an der Stelle so wunderbar, dass er sagt, und der brachte sein Gut um mit Prassen. Lassen Sie sich dieses Wort mal auf der Zunge zergehen. Er brachte sein Gut um mit Prassen. Unersättlich war er. Das, was er ersehnte, erreicht er nicht. Er ist ständig auf dem Weg, aber kommt zu keinem Ziel. Unersättlich, unbefriedigt, letztlich unverantwortlich. Er gibt sich den negativen Kräften voll hin, er gibt sich der Sünde voll hin. Als dann das Licht ausging, als das Geld alle war, als die Freunde weg waren, da stand er in der Dunkelheit. All das, was er von seinem Vater bekommen hatte, war ihm zwischen den Fingern zerronnen und nun stand er da und hatte nichts. Er suchte das Leben und hat es nicht gefunden. Er suchte das Leben in den Gaben seines Vaters. Viele suchen das Leben in den Gaben, die Gott uns gegeben hat, die Gott uns anvertraut hat, in den Gaben der Schöpfung oder in dem, was wir aus der Schöpfung machen. Suchen das Leben in der Natur, soll es immer noch welche geben, in der Freizeit, die wir haben. Andere suchen das Leben in der Arbeit, besonders die, die keine Arbeit haben. Das Leben wird gesucht in der Ehe, jetzt geht das Leben los, in der Familie, wenn das erste Kind geboren wird. Wie viele meinten vor 21 Jahren, im Herbst 89, jetzt beginnt das Leben. Und ich glaube, dass die Enttäuschungen bei uns deshalb so tief und so nachhaltig sind, weil damals so hohe Erwartungen waren. Jetzt beginnt das Leben. Wie oft habe ich den Satz gehört, wir haben doch 40 Jahre gar nicht gelebt. Wirklich nicht. Wir haben anders gelebt. Alte Ungerechtigkeiten hörten auf, Gott sei Dank. Aber neue Ungerechtigkeiten kamen über uns. Die werden auch in Zukunft weiter über uns kommen. Nein, das Leben liegt nicht in dem, was Gott uns gibt in seiner Schöpfung oder was wir aus seiner Schöpfung machen. Wir bauen aus einer Blechdose ein Auto oder wir drucken Geld und meinen, dass wir damit reich sind. Das Leben liegt nicht in der Schöpfung und seinen Ordnungen bis hin zur Ehe, sondern das Leben liegt bei dem, der gesagt hat, sucht mich, so werdet ihr leben. Und Jesus verdichtet es in den Ich-Bin-Worten, dass er sagt, ich bin das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Am Ende landet dieser jüngere Sohn bei den Schweinen. Ich habe immer wieder versucht, ein Beispiel zu finden, um zu vergleichen, was das heißt, dass ein Jude Schweine hüten musste. Das war mit Abstand das allerletzte. Nicht zu vergleichen, Toilettenfrau auf dem Hauptbahnhof der Metropa in den DDR-Zeiten zu sein. Kann man nicht damit vergleichen, das war immer noch was Seriöses gewesen. War das allerletzte. Man gab ihm kein Essen, Schweinefutter war da, selbst das reichte man ihm nicht. Er musste sich hinknien und wie die Schweine aus dem Trog das Futter schlappern. So tief gesunken. Jesus erzählt ein Gleichnis. Und er will sagen, der Vater, von dem der Jüngere fortgelaufen ist, der ist zu vergleichen mit Gott. Das ist Gott. Und der jüngere Sohn, mit wem ist er zu vergleichen? Der von Gott weggelaufene, der von Gott entfremdete, der von Gott gelöste, der gottlose Mensch. Wer ist das? Bin ich das? Sind Sie das? Sind das die anderen, die heute nicht in einen Gottesdienst gehen? War ein Jahr 15,5 Jahren in Elbingerode, im dortigen Mutterhaus Neuwandsburg. Und da war ein sehr alter Bruder, er arbeitete noch so ein bisschen in der Schlosserei mit. Und er erzählte, wie er Anfang des vorigen Jahrhunderts in Ostpreußen die Erweckung erlebt hat. Im übrigen Deutschland war die Erweckung größtenteils schon Ende des 19. Jahrhunderts in diesen deutschen damaligen Ostgebieten erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und er erlebte, dass er als 10-Jähriger zu einer Evangelisation ging, die da im Dorf auf dem Tanzsaal stattfand. Er sagte, es kamen so viele Leute, die Stühle reichten nicht. Und was hat man gemacht? Man hat die Stühle rausgetragen, damit die Leute alle reinpassten. Und dann las der Evangelist dieses Gleichnis vor. Das ganze Gleichnis vom verlorenen Sohn von beiden Söhnen. Und während er den Text las, so erzählte er, riefen Leute, das bin ich, im Blick auf den jüngeren Sohn, das bin ich, meine Schuld, meine Schuld. Und er sagt, mir ging es auch durch und durch. Und sagte immer, ich war ein Strolch gewesen. Ich habe die Eltern belogen, dass ich die Dielen bogen. Ich habe sie bestohlen, dass sie es nie gemerkt haben. Ich habe in der Schule geschummelt, was das Zeug hielt. Ich war ein Strolch gewesen. Und dann plötzlich, ich bin ein Sünder. Und der Evangelist sagt, ich halte heute Abend keine Predigt. Wer sein Leben mit Gott in Ordnung bringen will, der möchte hier bleiben. Die anderen können nach Hause gehen, morgen halte ich wieder eine Predigt. Es blieben viele zurück, er auch, der 10-Jährige. Und sie haben, wie der verlorene Sohn, gesagt, ich bin schuldig. Was für mich erstaunlich war, diese Bekehrung des 10-Jährigen hatte ein Leben lang das Fundament für einen Glauben gelegt, der bis in das Alter über 90 Jahre durchgehalten hat. Hatte dann übrigens so ein Metallhandwerk gelernt. Er machte eine Predigerausbildung, damals in Tabor, Neuwandsburg. Er war als Prediger tätig, als Krankenpfleger tätig. Ein Zeuge Jesu in einer so fröhlichen Art. Immer wenn eine Diakonisse ihm begegnete, hat er die Mütze auf die Erde geworfen und irgendwas in Polnisch gemurmelt. Keiner wusste ja was. Die Beerdigung war so fröhlich, dass die ganze Trauergemeinde mehrmals laut lachen musste. Ja, das bin ich. Wehe mir, ich vergehe. Von Heinrich Heine ist ein letztes Gedicht überliefert, das wir leider nicht in den Heine-Ausgaben finden. Denn wenn Herausgeber dieses Gedicht ernst nehmen würden, dann wären die Heine-Ausgaben etwas kürzer und dann wäre auch der Umsatz für einen Herausgeber kürzer. Heine, so beschreibt er in diesem Gedicht, ist am Ende seines Lebens Christ geworden und widerruft in diesem Gedicht alle Werke, alle Gedichte, Schriftstücke, die er verfasst hat, wo er gegen Glauben, Gott und Kirche geredet hat. Zum Beispiel Schlesische Weber, wo wir in der Schule, wo die Kinder in der Schule damals lernen mussten, ein Fluch dem Gotte, an den wir geglaubt. Hat er alles widerrufen? Und dann schreibt er in diesem Gedicht, zerbrochen ist die alte Leier, so nennt es sich, wie er gesessen hat an den Trögen von Feuerbach und Hegel. Feuerbach, der Vater des deutschen Atheismus. Übrigens hat ein katholischer Pfarrer mal den Satz gesagt, und jener ist der Misthaufen des deutschen Atheismus. Klammer zu. Ich habe gesessen an den Trögen von Feuerbach und Hegel, Hegel der Steigbügelhalter im Denksystem für Karl Marx und Friedrich Engels, und hat sich von dem allen losgesagt und distanziert. An welchen Trögen der jüngere Sohn hier gesessen hat, das erzählt Jesus im Gleichnis. An welchen Trögen sitzen Menschen heute und laben sich und suchen das Leben? Tröge der Ideologie, früher der dialektische Materialismus, heute der praktische Materialismus. Von Hurerei spricht der ältere Sohn gegenüber seinem Vater, er hat sein Gut umgebracht mit Prassen und mit Huren. Welche Tröge, Sucht und Abhängigkeit? Der Fluch der Arbeit, Kriminalität, Machenschaften, Menschen, Ideologien, Zwänge. Diese Tröge haben viele Formen. Und wer es erkennt, der sollte jetzt handeln, wie der jüngere Sohn gehandelt hat. Dem gehen die Augen auf. Das ist doch kein Leben hier bei den Schweinen, wie es dem Alfred Senkbeiner als Zehnjährigen aufging, wie es Heinrich Heine aufging, das ist doch kein Leben. Nein, das ist kein Leben. Gott kennen ist Leben, hat Tolstoi gesagt und meinte damit nicht das Obergeschoss unseres Denkens und Wissens, sondern das Herz in der personalen Beziehung zu Gott. Gott kennen ist Leben. Ja, junger Mann hatte mehrere Möglichkeiten. Weil das ja kein Leben war, hätte er ja sagen können, dann beende ich mein Leben. So wie Nihilisten sagen, das einzig Sinnvolle im Leben ist der Tod. Und wenn man ihn vorher sich gönnt, dann sollte man es tun. Denn das Leben ist ja sinnlos. Er hätte resignieren können. Stumpfsinnig den Rest seines Lebens dahin leben, abgestumpft. Es ist ja kein Leben. Oder umkehren. Und das tut er. Er kehrt um. Die Wende in der Geschichte heißt, da ging er in sich und sprach, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dir und will zu ihm sagen, ich will nicht mehr dein Sohn heißen, ich will ein Knecht sein. Für mich das Erstaunliche, dass es nicht bei dem Vorsatz bleibt, ich will mich aufmachen, sondern dass dieser Vorsatz zur Tat wird. Wie viele haben sich schon was vorgenommen, wenn ein neues Lebensjahr, wenn ein neues Kalenderjahr beginnt, wenn sie irgendwo in der Patsche saßen, ich will in Zukunft mich aufmachen, ein neues Leben führen, ich will Gott in mein Leben hineinnehmen, ich will zu ihm gehören. Aber bei wie vielen ist es beim Wollen geblieben und nicht zu einer Tat geworden? Bei dem jungen Mann wird es zur Tat. Es wird ein schwerer Weg gewesen sein nach Hause. Ich weiß von einem jungen Mann, der abgehauen war und dann umgekehrt ist. Er sagte, das war der schwerste Gang in meinem Leben, dann wieder nach Haus zurückzukehren. Die letzten Schritte vom Bus ins Elternhaus, die fielen ihm besonders schwer. Ich weiß nicht, ob jemand unter uns ist, der die Geschichte noch nie gehört hat. Und ob wir uns, die wir die Geschichte können, so in sie hineinversetzen können, dass wir sie wie das erste Mal hören. Der Vater läuft ihm entgegen, heißt es. Das heißt doch, dass er auf ihn gewartet hat. Das heißt doch, dass er immer wieder nach ihm Ausschau gehalten hat. Ich habe von Matthias Klemm eine Abfolge von Bildern zu diesem Gleichnis, wo der Vater dasteht im roten Gewand, Hand vor der, über den Augen und Ausschau hält, und dann ist dieser Weg in die Ferne und ganz hinten ist ein Punkt, der sich bewegt. Nicht auf dem Bild, aber sieht man ja, wenn man das Bild anschaut. Dann läuft er ihm entgegen. Wie läuft er ihm entgegen? Merken Sie die Spannung, die Jesus in dem Gleichnis drin hat? Wie läuft er ihm entgegen? Mit der geballten Faust im Gewand, um sie dann auf seinen Sohn niedersausen zu lassen? Mit einem Herzen voller Hass und Vorwürfe, dass er nun über seinen Sohn ausschütten wird? Mit der sprichwörtlichen Schere in der Hand, womit er das Tischtuch endgültig zerschneiden will, wenn er dann sagt, nicht einen Schritt weiter, du bist nicht mehr mein Sohn? Wie wird er ihm begegnen? Die Frage ja auch an den Sohn. Wie wird mein Vater mir begegnen? Und als die beiden sich gegenüberstehen, sagt der Vater kein Wort. Und der Sohn kann auch noch kein Wort sagen, sondern ja, es geschieht Sprache in Form von Körpersprache. Der Vater nimmt den Sohn in seine Arme, diesen zerlumpten, heruntergekommenen, dreckigen und sicherlich stinkenden Sohn, nimmt er in seine Arme. Was tut er? Er zeigt ihm seine ganze Liebe. Er schenkt ihm seine ganze Liebe. Das ist viel mehr, als wenn der Vater gesagt hat, ach schön, dass du wieder da bist, ich hab dich ja so lieb. An diesen Worten hätte der Sohn zweifeln können. Aber an der Handlung des Vaters kann er nicht zweifeln. Diese Sprache spricht für sich. Ja, und dann das ehrliche Schuldbekenntnis. Nicht einfach, da bin ich wieder. Und auch nicht, dass der Vater sagt, schön, dass du wieder da bist. Das Leben geht für dich wieder weiter. Nein, der Neuanfang geht nicht ohne das Schuldbekenntnis. Vater, ich habe gesündigt vor dir und vor den Menschen. Er zählt im Einzelnen nicht auf, was es war. Ich hatte mal ein Schuldbekenntnis, wo jemand knapp 20 Seiten DIN A4 ganz eng geschrieben hat, alles, was er getan hat. Und dann Gott gebeichtet. War ein sehr langes Gebet. Und habe einen, dessen Leben ich näher kannte, erlebt, der nur gebetet hat, Gott sei mir Sünder gnädig. Und ich dachte, reicht denn das? Es war von Herzen gemeint und hat gereicht und gehalten bis heute. Dass er nur Knecht sein will, dazu kommt der Sohn gar nicht, denn jetzt redet der Vater. Aber er redet nicht zum Sohn, ist das aufgefallen? Der Vater aber sprach zu seinen Knechten. Der eine soll ein paar Sandalen, ein paar Schuhe bringen. Der andere soll ein gutes Gewand bringen, das Beste. Der dritte soll einen Ring bringen. Und der vierte soll sofort anfangen, ein Fest vorzubereiten. Was soll das alles? Ich denke, dass hier Gleichnissprache ist, so wie vorher die Körpersprache war. Denn was der Vater dem Sohn sagen will, das tut er ihm, das lässt er an ihn geschehen. Und das ist nachhaltiger als Worte. Vielleicht habt ihr auch manchmal schon erlebt, dass eine andere Sprache nachhaltiger sein kann als dürre Worte. Die Sprache der Musik, die Sprache der Kunst, die Sprache, die Gott manchmal durch die Natur redet, ist nachhaltiger als Worte. Was soll das alles, was der Vater anordnet? Nun, das Gewand. Er durfte die Klamotten ausziehen und durfte jetzt etwas Neues anziehen. Die Bibel erklärt sich selber. Das ist die Vergebung, die er erfährt. Oh, danke schön. Vielen Dank. Die Vergebung, die er erfährt, die neue Gerechtigkeit, die Kleider der Gerechtigkeit, die er anziehen darf, saubere Kleider, die Schuld ist abgewaschen. Sandalen, nur der freie Mann trug Sandalen. Sklaven und Bedienstete gingen barfuß. Ein Zeichen, dass er ein freier Mann ist. Und in dem Zusammenhang der Ring, nicht einfach ein Schmuckring, sondern der Familienring. Du bist wieder mein Kind, mein Sohn, du gehörst wieder zu mir. Und dann soll ein Fest gefeiert werden. Der Der Professor Schniewind, der in Halle Neues Testament gelehrt hat, der hat dieses Gleichnis ausgelegt unter der Überschrift »Die Freude der Buße«. Da frage ich mich, stimmt denn die Überschrift »Der verlorene Sohn«? Der ist doch wieder nach Haus gekommen. Der ist doch gefunden worden, der wiedergefundene Sohn. Oder meint die Überschrift den zweiten Sohn, von dem wir ja nicht wissen, wie er sich zum Schluss entschieden hat, ob er reingegangen ist und sich mitgefreut hat, dass sein Sohn nach Haus gekommen ist, oder ob er trotzig draußen geblieben ist? Jene Bilderfolge, die Matthias Klemm erstellt hat, die hat er zusammengefasst unter der Überschrift »Von der Liebe des Vaters«. Ich glaube, dass diese Überschrift das Gleichnis am besten trifft. In seiner Liebe hat der Vater ihn ziehen lassen. In seiner Liebe ist er ihm nicht nachgelaufen, hat ihm nicht nachspioniert, sondern hat gewartet. In seiner Liebe aber geht er ihm entgegen. In seiner Liebe schenkt er ihm seine Liebe. In seiner Liebe vergibt er ihm. In seiner Liebe nimmt er ihn wieder als Mensch auf. Und in seiner Liebe ringt er um den älteren Sohn, dass der den heimgekehrten Sohn als seinen Bruder wieder annimmt. Sucht mich, so werdet ihr leben. Gegenteil von Leben ist Tod. Volksmund sagt, Tod ist Tod, da helfen keine Pillen. Die Bibel kennt ja zwei Arten von Tod. Wir eigentlich auch. Den physischen Tod. Denken heute daran, dass vor zwei Jahren meine Mutter heimgegangen ist. Welche von euch kannten sie? Der psychische Tod, der physische Tod, so wie Abraham starb, alt und lebenssatt, wo Lazarus gestorben war und Jesus trauerte, wo Jakobus als erster Märtyrer aus dem Jüngerkreis starb. Aber dann spricht die Bibel vom Tod der Beziehungen. Dieser, mein Sohn, war tot, nicht physisch. Essen und Trinken schmeckten noch. Er konnte sich noch nach Haus schleppen. Kreislauf funktionierte noch einigermaßen. Aber die Beziehung war erstorben. Der ist für mich gestorben, sagen wir. Und diese Beziehung wird zu neuem Leben erweckt. Hier geschieht eine Auferstehung. Dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden. Hier geschieht Totenauferstehung. Menschen sehnen sich nach Leben. Hier ist das Leben. Sucht mich, so werdet ihr leben, sagt Gott. Und Jesus sagt, wer mich sucht, der wird finden. Ich denke, für uns die Einladung, wo wir noch nicht uns auf den Weg gemacht haben, umzukehren und nach Hause zu kommen zu Gott. Es wartet auf uns ein liebender, barmherziger, gnädiger Gott. Und wo wir das begriffen haben und angenommen haben, dann gilt zweierlei. Einmal so zu leben, neu zu leben, wie der verlorene Sohn nun neu leben darf und andere Menschen dadurch aufmerksam machen, neugierig machen auf das Leben, das uns Gott gibt und zugleich mit unseren Worten einladen zu diesem Leben. So wie der Sohn leer ausging, als er von Gott, von Vater getrennt war und am Ende die große Enttäuschung war, so erleben wir ja unsere Zeitgenossen täglich, wie sie leer ausgehen. Nicht nur die Hartz-IV-Empfänger und denen das Elterngeld demnächst gekürzt wird, sondern auch die scheinbar gesicherte Positionen haben oder ein gesichertes Lebenspolster haben. Sie gehen leer aus. Wo ist das Leben? Nur bei dem, der uns das Leben gegeben hat und der das Leben ist. Dazu einladen, darauf aufmerksam machen. Die Gefahr ist ja, und damit möchte ich schließen, dass wir, die wir das Leben gefunden haben, ständig in der Gefahr stehen, das Leben in Jesus wieder zu verlieren. So wie das in der Gemeinde in Laodicea, die Apostel, die Offenbarung Kapitel 3 erzählt uns in einem Sendschreiben davon war, denen war der Wohlstand in den Kopf gestiegen, der Reichtum, der Ruhm, den die Stadt in der Welt hatte. Und dem hatten sie sich zugewandt und ihr Herz daran gehängt und hinkten auf beiden Schultern. Zu Jesus sagten sie ja und zu diesen Göttern sagten sie auch ja. Und Jesus ruft sie zur Umkehr, zu einer eindeutigen Entscheidung. Belassen wir die Dinge der Schöpfung in der Schöpfung und machen sie nicht zu einem Gott. War eine Missionsfamilie auf der Missionsstation und die hatten da als Bedienstete ein junges Mädchen von den, wie sagte man immer, Eingeborenen oder Einheimischen. Und der war doch beim Abwasch das Missgeschick passiert, dass sie von dem guten Servis eine Tasse hat fallen lassen und die war dann so kaputt, dass man sie nicht kleben konnte. Auweia. Und sie musste es nun beichten, der Missionsfrau, dass ihr die Tasse kaputt gegangen war und hatte eine Heidenangst gehabt. Und als sie ihr Missgeschick sagte, da sagte die Missionsfrau, ach weißt du, wir hatten sowieso nicht vorgehabt, das Geschirr mit in den Himmel zu nehmen. Sie hatte ihr Herz nicht dran gehängt und konnte es loslassen, so tragisch es war und so unwiederbringlich diese Tasse nun für immer kaputt war. Passen wir immer auf, dass wir die Schöpfung in der Schöpfung belassen und nicht zu einem Gott machen. Passen wir immer auf, dass wir bei Gott das Leben haben und behalten und auch in Zukunft haben werden. Sucht mich, so werdet ihr leben. Ich bin das Leben, so sagt Jesus. Amen.